Liebe Kollegen, liebe Genossen, vielleicht auch bei manchen, meine Damen und Herren, aber ich glaube, das halten wir kaum. Ich brauche eigentlich nichts mehr sagen, ich setze mich. Das ist alles gesagt. So eine Laudatio hier vorne wegzuhalten, ist natürlich dann umso schwieriger. Fest steht, ich habe eigentlich nur in einem nanohistorischen Zeitraum gewirkt. Geschichte ist groß, was wir gemacht haben, war ein kleiner Zeitabschnitt. In diesem Zeitabschnitt hatten wir Erfahrungen, positive und negative. Wir haben Werte geschaffen, wir haben Dinge geschaffen, die wertlos waren, die vergänglich waren. Wir haben selber Lebensweisheiten erworben und wir haben erkannt, dass nicht alles so geht, wie wir uns das gedacht haben. Egal. Ich bin ein Produkt meiner Umwelt. Alle haben mich erzogen. Ich kann aus der Zeit nicht raus. Ich habe in dieser Zeit gelebt. Die Zeit hat mich geformt. Und alles, was Gutes über mich gesagt wird, gilt eigentlich für die, die dafür gesorgt haben, dass ich das erfüllen und lösen konnte. Und alles, was schlecht über mich gesagt wird, dafür trage ich persönlich die Verantwortung. Bleiben wir bei diesem Grundsatz. Ich bedanke mich recht herzlich für die Laudatio, die natürlich eine große Übersicht gegeben hat. Über Einzelheiten wollen wir jetzt nicht streiten. Nochmal, ich bin ein Mensch, der 40 Jahre für die DDR gelebt hat und der jetzt 23 Jahre auch in der DDR, auch in der BRD nicht nur lebt, sondern auch mitwirkt. Ich kann kein Leben vertragen, in dem ich müßig gehe. Ich habe alles eingesetzt in den 40 Jahren zur Schaffung der DDR. Sicherlich war die Wendezeit schwierig. Hans Modrow sitzt hier, 4 Mann waren wir, die den Weg gegangen sind auf die andere Seite zur Partei des demokratischen Sozialismus. Alles war sehr schwierig, aber wir müssen mit dieser Zeit leben und in dieser Zeit unser Bestes geben, was wir eigentlich machen können, solange wir leben. Ich bin zwischenzeitlich 80, aber aufhören will ich noch nicht. Ich habe mir das so gedacht, es ist schwierig, über ein Kombinat zu reden und über Erfahrung zu reden, wenn man sich nicht selbst einschränkt. Ich habe mich deshalb eingeschränkt auf 3 Punkte. Erstmal auf das Kombinat Schwarze Pumpe in Form eines Steckbriefs, dann ein bisschen neues ökonomisches System und dann Sozialpolitik. Weil ich glaube, dass das ein Faktor ist, wenn Leute von der Presse sind, bitte schreibt das nicht unbedingt, aber ich sage das so. Die Staatssicherheit war geheim, über die wird jeden Tag geschrieben. Die Gewerkschaft, die wir hatten, war nicht geheim, über die redet keiner. Deshalb glaube ich, dass man zu der Sozialpolitik auch noch öffentlich und klar etwas sagen soll. Zum Punkt 1, zum Steckbrief Kombinat Schwarze Pumpe. Die DDR hatte keine Rohstoffe, der Rohstoff war Braunkohle. In Lauchhammer war eine Kokerei erbaut worden, aus dem Labormaßstab in die Großtechnik. Die Versuche wurden eigentlich in der ersten Ofeneinheit richtig gefahren. Und daraus wurde abgeleitet, wir brauchen in der DDR, und Fritz Zeltmann war dort derjenige, der das mit seiner persönlichen Art und Weise auch durchgesetzt hat, wir brauchen eine eigene Grundstoffindustrie. Und dazu gehörte das Kokskombinat Schwarze Pumpe. Geplant, Grundsteinlegung am 31.08.1955 mit der Zielstellung 3 Kraftwerke, 3 Brikettfabriken, 3 Kokereien und ein Gaswerk. Die Arbeit in der Trattendorfer Heide begann. Es dauerte nicht lange, waren 25.000 Bauarbeiter da. Es war eine der großen Baustellen der DDR. die Inbetriebnahme der ersten Brikettfabrik und des ersten Blockes erfolgte bereits am 1.5.1959. Also 4 Jahre später rollten die ersten Brikette. Man muss es sagen, auch das war viel Neuland. Es war viel Technik drin, die in der DDR zu dieser Zeit neu entwickelt wurde. Zum Beispiel hatte man die Vorstellung, dass man Kohlenstaub fördern kann und anschließend pressen kann. Da kam nie ein Brikett raus. Musste auch wieder umgebaut werden. Es gab also durchaus, war das nicht so, wenn ich BRE sehe, muss ich immer sagen, so ganz ohne BRE waren wir auch nicht. Bei uns ging auch nicht alles von Anfang an glatt. Und trotzdem muss man sagen, in 4 Jahren war die erste Brikettproduktion da. Gewinnbetrieb wurde dieses Kombinat das erste Mal im Jahre 1970. Also nach der Inbetriebnahme von 59, 11 Jahre später. Das macht deutlich, dass in dieser Zeit vieles sich geändert hat. Die Aufgabenstellungen wurden andere. Der Koks hatte sich nicht so bewährt, er ging nicht im Hochofen. Also wurde umgepolt und aus dem Kokskombinat wurde ein Gaskombinat. Es gab 105 Varianten, die für schwarze Pumpe durch die Techniker erarbeitet wurden und die Stück für Stück realisiert wurden. Im Endausbau, der 1971 beendet war, gab es 3 Kraftwerke, 3 Brikettfabriken wie geplant, 1 Kokerei und 1 großes Kraftwerk. Vergleicht man die Zahlen, die einfachen Zahlen, dann muss man sagen, geplant war ein Rohkohleeinsatz von 30,8 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Kombinat verbrauchte 41 Millionen, also 1/3 mehr. Geplant waren 9,8 Millionen Tonnen Brikett, produziert wurden 10,2. Geplant waren 2,5 Millionen Tonnen Koks, mit 3 Kokereien, mit 1 Kokerei wurden 1,4 Millionen Tonnen produziert. Aber bei Stadtgas wurde anstelle von 600.000 Kubikmeter Stadtgas 5,3 Milliarden Kubikmeter produziert. Und die DDR wurde systematisch auf Stadtgas umgestellt. Mancher kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten 264 kleine Gaswerke in der DDR, in den Städten, wo gestochert wurde, wo es stank und überall nach Phenol roch. Die wurden alle in dieser Zeit abgelöst. Bis 1971, dann waren noch 3 übrig. Dieses Kombinat hat sich dann weiterentwickelt. 1985 hatte das Kombinat 5,2 Milliarden Grundfonds, hat für 4,2 Milliarden Warenproduktion geleistet und 757 Millionen Gewinn im Jahr eingebracht. Die Zahl brauchen wir später noch einmal. Und das Wichtigste, dieses Kombinat hatte einen energetischen Wirkungsgrad von 76,1%. Die heutigen Kraftwerke, auch die modernsten, haben 42%. Wir haben also die Kohle mit einer großen Effektivität gewandelt. Wir hatten 15.100 Belegschaftsmitglieder, einen Sozialfonds von jährlich 26 Millionen, auf den ich einzeln eingehen werde, und der Betrieb lief stabil, natürlich mit Schwierigkeiten. Wir hatten 3 Havarien. Wir mussten manches umpolen, was nicht ging. Manfred Dahms ist hier. Wir haben manche Bilanz beide verändert, um im Kraftwerk oder an andere Stelle wieder etwas in Ordnung zu bringen. Auf jeden Fall war dieses Kombinat Schwarze Pumpe zum 1989 ein stabil laufender Betrieb mit rund 1 Milliarde Gewinn. Er wurde gewandelt am 1.7.1990 zur SPAC. Er passte nicht mehr. Die Bundesrepublik brachte eigene Brikettfabriken, eine Braunkohle. Zu dieser Zeit war gerade auch der Elektroenergieerzeugung in der Bundesrepublik nicht ausgelastet. Also gab es nur einen Weg. Die Veränderungen und die Verlagerungen der Auslastung der Betriebe der Bundesrepublik im Interesse des Marktes durchzuführen und im Osten dafür einen solchen Betrieb etappenweise stillzulegen. Am 1.7.98 schaltete eine Frau Annemarie Stiller den letzten Schalter des Verbundbetriebes für Schwarze Pumpe aus. Verblieben ist eine Brikettfabrik und die zentrale Werkstatt. Ich komme darauf, wenn ich zum Gaskombinat etwas sage. Also bleibt es dabei. Wir hatten dort ein ordentliches Kombinat und dieses wird auch ordentlich gewürdigt in der heutigen Zeit. Wir haben auch dafür gesorgt, dass es gewürdigt wird. Wir haben uns darum gekümmert. Seit 2011 ist das Kombinat Schwarze Pumpe als Beispiel der komplexen Planung von Industrievorhaben, einschließlich der Stadt Hoyerswerda, im Haus der deutschen Geschichte in Bonn verankert und das für die nächsten 10 Jahre.
Sehr gut.
Es ist eines der Beispiele, wie in der DDR planmäßig Industrie entwickelt wurde. Ich möchte hier nochmal sagen, ich ziehe immer wieder meinen Kopf, meinen Hut, wenn ich an solche Leute denke wie Fritz Selbmann, die eben in dieser Zeit wirklich mit Charakter und Festigkeit aus dem Nichts des Krieges etwas entstehen lassen haben. Das zum Teil 1. Zum Teil 2, neues ökonomisches System, ein Bruch. Mitten in diese Entwicklung des Kombinates Schwarze Pumpe hinein kam der Beschluss zum neuen ökonomischen System. Für mich war es eigentlich auch damals schon nicht nur ein Parteitagsbeschluss, sondern eine Anleitung zum Ändern und zum Umdenken von der Masse, von der Tonnenideologie weg zur Ökonomisierung der Prozesse. Wirtschaftliche Kennziffern ausarbeiten, bis auf die Brigaden aufgeschlüsselt. Jeder sollte wissen, was er mit seinen Händen tut. Bei uns gab es für jede Brigade ein extra Buch mit Jahreskennziffern, die am Jahresende abgerechnet wurden. Wir hatten eine detaillierte Ausarbeitung gemacht und wir hatten vor allen Dingen eine Grundidee, die damals für uns entscheidend war. Wir hatten den Vorschlag unterbreitet, das Kombinat Schwarze Pumpe soll die Verantwortung übernehmen über die Entwicklung der Gaswirtschaft in der DDR. Wir wollten die gesamte Erzeugniskette Gas unter unserer Regie haben. Und das war gelungen. Uns wurde zugeordnet das Deutsche Brennstoffinstitut in Freiberg. Uns wurde zugeordnet das Verbundnetz Gas mit dem damals bestehenden Leitungsbau. Uns wurde zugeordnet der Projektierungsbetrieb und Montagebetrieb PKM Leipzig und der Anlagenbau, Ferngasleitungsbau in Engelsdorf. Wir hatten plötzlich von der Wissenschaft über die Realisierung bis zur Versorgung und Verteilung die Macht in unserem Kombinat. Ich sage das mal hier eindeutig. Was waren denn eigentlich die Grundsätze mit diesen Betrieben? Erstens war es, dass wir die Wissenschaftspolitik wirklich im Kombinat betreiben konnten. Zweitens, es ist wirklich so, ich habe das Modell mir nochmal angeguckt in Vorbereitung der heutigen Beratung. Wir hatten einen Auftrag für eine 20-jährige Prognose der Gaswirtschaft. Nicht die Plankommission, sondern der Auftrag lag nach Modell im Gaskombinat Schwarze Pumpe. Und wir hatten den Auftrag für eine 10-Jahres-Planung, 5-Jahres-Planung und die Jahresplanung. Wir waren bilanzverantwortlich. Wir hatten den Auftrag zur Außenwirtschaft. Und wir hatten den Auftrag, die Maßnahmen der Vorbereitung der Belegschaften und der Arbeits- und Lebensbedingungen diesen Dingen anzupassen. Es war für uns eine sehr fruchtbare Zeit. Das Gaskombinat war ein sehr stabiler Betrieb. Aber leider hat diese effektive Zeit nicht lange gedauert. Es wurde überlegt, eigentlich waren die Kombinate, da es ja meist Beispielkombinate, an denen man das produziert hatte, die Kombinate, die gut waren, sollten nun zur Lösung wirtschaftlich offener Probleme herangezogen werden. Wir erhielten als erstes die Steinkohle Zwickau, einschließlich Rückbau, wovon wir eigentlich keine Ahnung hatten. Aber da hing eine Kokerei dran. Wir erhielten Magdeburg, das war alles noch verträglich. Aber dann gab es die Beschlüsse, dass die Braunkohlenveredelung Lauchhammer mit nicht ganz stabiler und sauberer Produktion und etwas runtergewirtschafteten Grundfonds zu uns kam. Und das Schlimmste war die Schwelerei Essmeyer. Dreimal war beschlossen worden, sie stillzulegen. Niemand hat mehr was gemacht. Eigentlich war es ein Strafkommando, dort zu arbeiten. Mit dieser Belastung des neuen ökonomischen Systems ging eigentlich die Grundlage für jegliche vernünftige, ordentliche Planwirtschaft zugrunde. Anstatt vernünftige Entscheidungen zu haben, es gab keine Mitgift, es gab nichts, diese Kombinate sollten es schaffen. Das war der Punkt, das dann dazu führte, dass das neue ökonomische System, das meiner Ansicht nach eine vernünftige Basis von der Planung bis hin zu den materiellen Anerkennungen der Menschen, eine vernünftige Basis für ein sozialistisches Wirtschaften ist. Vielleicht noch als Schote eingetragen, ich habe 72, 73 war auf der Parteihochschule in Moskau und jemand hatte leichtsinnigerweise gesagt, ich hätte gute Erfahrungen im neuen ökonomischen System und ich habe auf der Parteihochschule einen Vortrag gehalten. Am nächsten Tag musste ich antanzen. Ich war der größte Opportunist, den es gab in der Schule. Also schon von da raus gesagt, das, was wir mal angefangen hatten und wofür ich heute eigentlich noch stehe, ist durch eine Ära der Überheblichkeit, eine Ära des nicht wirtschaftlichen Zu-Ende-Denkens kaputt gemacht worden. Das Gaskombinat, um es noch einmal zusammenzufassen, das am 1.7. gebildet wurde, hatte dann die Verantwortung für das Stadtgas mit 83% Eigenproduktion. Wir importierten das gesamte Erdgas aus der Sowjetunion. Wir hatten 40% der DDR-Produktion an Briketten. Die Koksverantwortung lag bei uns. Wir hatten 34.400 Belegschaftsmitglieder, 1 Milliarde Gewinn und 56 Millionen im Sozialfonds. Der schwere Zustand in Essmeyer und Lauchhammer und auch in Magdeburg stellte uns vor wirtschaftlich nicht lösbare Fragen, die auch ihre Folgen hatten im Stammbetrieb und an anderer Stelle, da wir diese Mittel nur umverteilen konnten. Hinzu kam, da wir ja nun den Ferngasleitungsbau hatten, dass es richtig entschieden wurde, die Verträge mit der Sowjetunion zum Bau der Druzhba-Trasse waren abgeschlossen, die Druzhba-Trasse musste gebaut werden, das Gaskombinat war Generalauftragnehmer für die erste Druzhba-Trasse 75 bis 78. Wir haben diese erste Trasse in der Ukraine gebaut mit 10.000 Mann. Es war ein zentrales Jugendobjekt, der FDJ. Natürlich regierte dort die Jugend und auch daraus eine Story. Ich wurde zu einem Geburtstag nach Berlin bestellt. Ich hatte gedacht, ich kriege einen Geburtstagsglückwunsch. Ich erhielt den Auftrag, aber mich neuest an die Trasse zu begeben, nächsten früh auszureisen. Denn zum Parteitag sind die 157 Kilometer nicht gesichert. Ich bin am nächsten Tag ausgereist. Es war wirklich schlimm, es waren erst 69 Kilometer fertig. Wir haben dann Trick gemacht. die ganzen schwierigen Bereiche, die sogenannten rückwärtigen Verbindungen, haben wir liegen lassen. Wir haben die Trasse vorgestreckt, aber nicht durch die Straßen, nicht durch die Eisenbahn, nicht durch die Flüsse. Dort haben wir sie überall offen gelassen. Und am Parteitag meldete die FDJ 157 Kilometer erreicht. Anderthalb Jahre haben wir noch gearbeitet, um das nachzuholen, was wir dort eigentlich aus politischer Motivation gemacht haben. Auch dafür sehe ich mich natürlich als Verantwortlicher. Ich habe das da draußen erfunden, das so zu machen. Und das hat eigentlich dann auch seine Wirkung gehabt. Wir hatten die Steinkohle, deshalb geschah das 1978, nachdem die Portugiesen oder nachdem in Mosambik die Portugiesen das Land verlassen hatten, dass die Steinkohle in Mosambik keine Herrschaft mehr hatte. Es wurde die Carbomoc gebildet als staatseigener Betrieb. Diese Carbomoc haben wir übernommen, hatten 120 Mann unten und 3000 beschäftigte Afrikaner. Das haben wir bis 1990, glaube ich, mit recht gutem Ergebnis weitergeführt, sodass das Gaskombinat zu dieser Zeit, wenn ich spöttisch bin, vom Sambesi bis zum Dnieper ging. Das war meine Reiseroute in manchem Monat. Außerdem haben wir in China das Gaswerk Harbin gebaut und im Kosovo ein Gaswerk. Wesentlich aus dieser Zeit des Gaskombinates und geblieben ist, dass wir in den 80er Jahren ein neues Vergasungsverfahren in Schwarze Pumpe entwickelt haben, die Staubdruckvergasung. Sie war die Vergasung mit wesentlich geringeren Umwelteinflüssen. Nach der Wende wurde es ruhig um die Staubdruckvergasung. Sie wurde erstmal auf Öl umgestellt. Aber Wissenschaftler unseres Kombinates, die am Brennstoffinstitut weiterarbeiteten, haben das Verfahren weiterentwickelt. Zwischenzeitlich hat es Siemens gekauft. Es heißt jetzt Siemens Fuel Gasification Technology und nicht mehr GSP-Verfahren. 5 Generatoren mit je 500 MW in China sind in Betrieb. 26 sind in Planung. In den USA sind 5 Generatoren bestellt, 3 sind im Bau. In der Tschechei läuft einer und in England. Also ein Verfahren, ein deutsches Verfahren, das in Schwarze Pumpe entwickelt wird, macht im Moment weltweit Kohlepolitik, Herstellung von Synthesegas, das die Wissenschaftler in unserem Bereich entwickelt haben und dafür auch den den höchsten Wissenschaftsorden gekriegt haben.
Nobelpreis?
Nationalpreis, erster Klasse gekriegt haben. So dass ich sage, dort ist etwas geblieben. 1990 ging das einfach. Das Verbundnetz, das ist etwas, was der Markt braucht. Wer ein Netz hat, in dem Gas läuft, der beherrscht den Markt. Also war das Verbundnetz Gas im August 1990 privatisiert. Da bestand noch die DDR. Die Ruhrgas und andere Unternehmen waren eingestiegen und sie hatten genau das gekauft, was den Markt hatte. 4 Jahre später war der Stadtgas raus, alles Erdgas drin. Und da das Erdgas den doppelten Heizwert hatte, kann sich jeder ausrechnen, dass das Netz die doppelte Effektivität hat. Es war also eine klare Linie. Espenheim wurde sofort stillgelegt. Lauchhammer und Schwarze Pumpe stufenweise. Bemerkenswert ist vielleicht, dass die Kokerei zuerst stillgelegt wurde, weil sie auf den Markt vielleicht eine Hoffnung gehabt hätte. Zurück zur DDR. Zu, ich sage immer, meiner nanohistorischen Periode. Das ist nun mal eine kleine, aber ich glaube, dass ich in die hineingehöre. Die Aufmerksamkeit gehörte in unserem Kombinat zwar dem Plan, aber sie gehörte vor allen Dingen auch dem Sozialteil. Bei uns gab es eine Losung oder eine Losung nicht, ein altes Sprichwort, das wir wahrgemacht haben, von der Wiege bis zur Bahre muss das Kombinat vorhanden sein. Es muss sich von der Geburt bis zur Beerdigung kümmern. Dafür hatten wir einen Bereich Arbeiterversorgung und Sozialökonomie gebildet, der hatte 830 Beschäftigte. Das war 5,6% der Belegschaft, die in diesem Bereich für die soziale Versorgung arbeitete. Der Gegenstand, und deshalb erst meine Bemerkung zur Gewerkschaft, war immer dieses Dokument. Jährlich ein Betriebskollektivvertrag in schwarze Pumpe mit 13 Anlagen. Im Kollektivvertrag stand das, was der Gesetzgeber DDR verlangte. Die 13 Anlagen waren die spezifischen Dinge, die das Kombinat für seine Belegschaft tat. Dieses Dokument war also die Grundlage für unsere Arbeit. Der Sozialstandard war also auch ein wesentlicher Teil der Arbeit unserer Gewerkschaften. Eines möchte ich aber noch hervorheben, ehe ich zu den Details komme. Von der Wiege bis zur Bahre und ein richtiges Verhältnis zu den Mitarbeitern, das muss man haben, das muss man täglich tun. Nun ist es für den Bergbau einfach. Ich kann es nicht anders von zu Hause. Und davor hat man von vornherein du gesagt. Das war so. Wenn vorne eine Frau Plewa hieß, dann habe ich als Kind Frau Plewa du gesagt. Und so ist es geblieben. Wir waren im Betrieb auf du und du. Ein Sie, es gab Leute, die Sie gesagt haben, dann waren die aber entweder streng kirchlich oder von irgendeiner anderen Stelle, aber das waren vielleicht 1%. An sich ging das Leben mit dem Duzen überall. Und ich sage persönlich, dieses Miteinander duzen hat auch etwas zu tun mit zu gegenseitigem Vertrauen. Man traut sich mehr, man sagt mehr. Und dieses Vertrauensverhältnis, das war eigentlich einer der Grundpunkte, den wir im Kombinat hatten. Nun möchte ich mal deutlich machen, was in einem solchen Betriebskollektivvertrag stand. Die Verpflichtungen des Generaldirektors mit folgenden Punkten. Erstens, er hatte das Haushaltsbuch aufzuschlüsseln. Er hatte die Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des neueren Vorschlagswesens vorzugeben. Zweitens, er hatte das Grundprinzip des Leistungslohnes und der Prämie zu gewährleisten. Lohn- und Prämienfonds wurden aufgeschlüsselt und hingen am Betriebskollektivvertrag dran. Aufgeschlüsselt auf Arbeits- und Produktionsbereiche. Der Generaldirektor war verantwortlich für die Maßnahmen der Verbesserung der materiellen und Arbeitsbedingungen vor Ort. Also die Modernisierung technischer Arbeitsplätze, Neugestaltung, Verbesserung für schwere Arbeit, Lärm oder Gaseinflüsse, gesundheitsschädigende Einflüsse. Dazu wurden jährlich die Verpflichtungen festgelegt. Es gab Verpflichtungen zur gesundheitlichen und sozialen Betreuung. Dazu möchte ich nur im Wesentlichen Folgendes sagen. Das Kombinat Schwarze Pumpe hatte eine dreischichtige Versorgung mit 6 bis 8 Gerichten. 86% der Belegschaft von 14.000 nahm an der Versorgung teil. Wir hatten 12 Küchen, eine Getränkeproduktion mit 570 Kästen Getränke pro Tag. Wir hatten eine eigene Fleischerei mit 30 Tonnen pro Monat. Wir hatten 830 Arbeitskräfte in dem Bereich. Und wir hatten 750 Plätze in gesonderten Betriebsgaststätten. Es gab also eine komplette Linie und das Essen kostete, der Eintopf 30 Pfennig und ein Schnitzel 50 Pfennig. Wir hatten also eine soziale Betreuung bis hin, ich sage nachher noch was, wie man das heute sieht. Wir waren verantwortlich für Werkswohnungen. Wir hatten kombinatseigene Werkswohnungen und wir hatten 3.141 Plätze an Wohnunterkünften in Internaten. Wir hatten eine Betriebspoliklinik mit 11 Fachärzten. Die gehörte zum Kombinat und die wurde vom Kombinat bezahlt. Für allgemeine Medizin, für Inneres, für Chirurgie, für Orthopädie, Zahnarzt, Arbeitshygiene, Physiotherapie 34 Betten. Und der Werktätige konnte während der Arbeitszeit in die Poliklinik gehen, wenn er sich angemeldet und abgemeldet hatte. Er brauchte nicht irgendwohin anders hingehen. Das wurde organisiert. Wir hatten ein eigenes Ferienwesen. 7 kombinatseigene Ferienheime mit 930 Plätzen pro Tag. Von der Ostsee bis zu einem Ritterschloss in Rheinsberg bei Zwickau. Wir hatten 6 Kinderferieneinrichtungen mit 820 Plätzen. Die größte davon mit 349 Plätzen. Wir hatten kombinatseigene Kindergärten und Krippen mit 410 Plätzen. Das war alles Gegenstand des Betriebskollektivvertrags. Für das geistig-kulturelle Leben waren in Schwarze Pumpe vorhanden 5 Kulturhäuser, darunter das HBE. Ich will die Schote noch erzählen, die steht in meinem Buch. Wir hatten 1975 in Schwarze Pumpe einen Algerierstreik und damit war ich nicht delegiert als Parteitagsdelegierter zum nächsten Parteitag. Generaldirektor, der mit Streikkomitees verhandelt hatte, hatte eine strenge Rüge und einen strengen Verweis. Aber ich war in die Redaktionskommission delegiert. Und seit Jahren haben wir für Hoyerswerda um ein Kulturhaus für die Leute, da wohnten 70.000 Menschen. Aber es war bloß eine große Kulturhalle da. Also zusammengebaut aus Platten. Aber es gab ein Vorprojekt. Und es gab einen Riesenstreit zwischen dem Kreis Hoyerswerda und dem Kombinat Schwarze Pumpe. Der Kreis Hoyerswerda wollte ein Theater, mit einem Theaterensemble. Und wir wollten ein Kulturhaus mit einem großen Saal. Aber wenn dort alle sind, müssen wir auch anschließend für alle Plätze zum Sitzen haben. Mit Räumen fürs Blasorchester, Tanzgruppe, Nähzirkel, für alles, was drum und dran war. So war das. Und da es das Vorprojekt gab, habe ich mit 2 Genossen aus der Plankommission in den Parteitagsbeschluss den Nebensatz hineinformuliert. Rekonstruktion des Stadttheaters Cottbus und Neubau des Hauses der Berg- und Energiearbeiter in Schwarze Pumpe. Der Werner Walder hat mich bald zerrissen. Es wurde beschlossen, weil wir es hineinformuliert hatten. Und dann haben wir gebaut. Dann habe ich Werner Walde hinter mir gehabt. Dann haben wir gebaut 7 Jahre. Gerettet hat uns dann die IGO, weil wir es international noch mitverkauft haben. Und ich sage mal, eigentlich haben wir jetzt den kleinen Palast der Republik. Wenn der kleine große Palast der Republik Erichs Lampenladen hieß, unseres ist auch ein Lampenladen. Der sieht so ähnlich aus. Er ist von Paulik projektiert. Also es ist derselbe Stil. Und das Haus steht mit 830 Plätzen. Das war aber das größte Kulturhaus, das das Kombinat hatte, das wir selber gebaut haben. Also ich will nur sagen, dieser Einsatz für das Persönliche und für das mit den Menschen gehen, war ein entscheidender Faktor. Wir hatten 6 Sportanlagen, eine Fußballmannschaft, die absteigen musste, für die ich auch eine strenge Rüge bekommen habe, weil ich Profitum gemacht habe. Ich hatte jeden 1.000 Mark bezahlt. Wir wurden nach dem Aufstieg nach einem Spiel in die dritte Liga abgestuft. Ist ja richtig. Aber es ging weiter, der Hauptbuchhalter wurde ein neuer Chef und nicht ich für die Mannschaft. Wir hatten eine große Berufsausbildung mit 1260 Lehrlingen, neu gebaut in modernster Form. Patenschaften zu Schulen und, damit ich es nicht vergesse, wir hatten 3000 Schüler im polytechnischen Unterricht. Also wir hatten fast mit allen Klassen Verbindung und haben das von unserer Seite aus organisiert und auch die Kosten getragen. Ja, wenn ich das so zusammenfasse, sage ich, der Betriebskollektivvertrag und was wir daran gehangen haben, war ein großer sozialer Fortschritt. Wir haben das am Ende der Weg zur Stammbelegschaft genannt. Die aufgewendeten Fonds dafür waren zum Beispiel im Jahr 1987 32,9 Millionen, das sind 4,6% des Gewinnes von 757, die ich erst gesagt habe. Also wenn ich will, ist es keine gewinnzerstörende Tätigkeit, eine solche soziale Arbeit. Dazu kam, und das will ich kurz fassen, wir hatten einen bezahlten Berufsverkehr. Kein Arbeiter brauchte etwas dafür bezahlen, musste er Überstunden machen und normalen Berufsverkehr nehmen, kriegte er das Geld vom Betrieb ersetzt. 32 Millionen habe ich jedes Jahr an den Kraftverkehr überwiesen dafür. Wir hatten Kommunalverträge, wir haben Straßen und Brücken gebaut. Ich habe illegal eine Obuslinie in Schwarze Pumpe gebaut, die dann nach der Wende wieder abgebaut wurde. Also es war eine Summe von Maßnahmen, die man nicht in Kennziffern, Planerfüllung in Kennziffern, Richtlinie von jemandem, sondern im Verhältnis Leitung, Menschen stellen kann und die meiner Ansicht nach eine gute und Erfahrung ist. Wenn ich das natürlich von der heutigen Sicht aus sehe, dann muss ich sagen, es war sicherlich nicht alles möglich. Und man muss auch heute sagen, die Konzerne tun auch viel. Also es gibt viel ausgelagerte Betriebe der Sozialpolitik. Man darf das nicht unterschätzen. Aber es gibt nicht dieses Verhältnis, Sozialpolitik mit menschlichem Verhalten zu verbinden. Das gab es eigentlich nur in unserer Zeit. Es ist eine Erfahrung, sie ist in die heutige Zeit für mich nicht übertragbar, weil die heutige Zeit andere Maßstäbe stellt. Der gescheiterte Versuch, ich wollte mich auf Daniela Dahn beziehen. Die hat in ihrem Buch geschrieben, auf Seite 125, einst gescheiterte Versuche beweisen nicht mehr und nicht weniger, als dass die Versuchsanordnung falsch war. Ich habe dahinter geschrieben, mein Gott, ich bin Chemiker. Das habe ich doch auch mal gelernt, dass die Versuchsanlage falsch war. Aber sie hat einschränkend recht. Die Versuchsanordnung, die wir hatten, war erst einmal falsch. Aber die Erfahrung darf man nicht verlieren. Das Positive behalten und überlegen, wie das andere weitergeht. Die alte Denkweise geht nicht mehr. Das Grundproblem ist, wie geht der Mensch, wie gehe ich mit dem Machtproblem um? Zurzeit leben wir in einer recht evolutionären Phase der Entwicklung der Gesellschaft. Aber da, wo sie heute revolutionäre Züge hat, entsteht wieder das Problem Macht gegen Macht. Und Machtprobleme beinhalten immer Anteile menschenunwürdiges oder Menschen nicht würdiger Verhaltensweisen. Deshalb ist es die Frage, dass wir in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, die Machtprobleme nie außer Weg lassen können. Sie werden da sein. Was wir brauchen, wäre, dass die Vernunft bei den Menschen größer wird. Dass die Vernunft vor allen Dingen für ein soziales Miteinander. Ich habe in meinem Buch geschrieben und ich bleibe dabei. Weniger mein und dein und mehr unser. Das ist ein sehr schwieriges Ding. Ich weiß, es ist ein Traum. Aber warum darf ich nicht träumen? Ich kann jedenfalls noch träumen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr eindrücklichen Vortrag. Und jetzt Herr Professor Rösler.
Ja, ein paar Bemerkungen zu diesem wirklich bemerkenswerten Vortrag, zu dem Plädoyer, besonders zum Schluss. Energiebasis, Schwerpunkt 2. Und es war der DDR immer ein Problem. In keiner Phase hatte sie davon genug. Man muss sich vorstellen, dass Deutschland in den Grenzen von vor 1945, also von Königsberg bis Freiburg im Breisgau, gesehen hatte zwei oder drei Energiezentren. Das eine war, wenn wir jetzt von Ost nach West gehen, war Oberschlesien, das zweite war das Ruhrgebiet und dann als Braunkohle noch Rhein-Braun. Das, was in den späteren DDR bei Halle war, war vergleichsweise wenig. So, jetzt wird durch die Trennung, die Schaffung der Grenzen oder Neiße-Linie und dann die Grenze zur späteren Bundesrepublik, ein Land, das also kaum über Energie genug verfügt für seine industrielle Entwicklung, kriegt die Aufgabe, das gewissermaßen aus dem Boden zu stampfen. Und hier spielt eine ganz unwahrscheinlich große Rolle dieses Kombinatum, das wir gehört haben. Das ist also die Aufgabe gewesen, die ständig war. Und es ist immer, wenn es um das Kombinat ging, ging es auch um die Industrie der DDR. Und um das Entwicklung der DDR als moderner Industriestaat. Ich bin ja nicht der zehnte, wie das die OECD mal ausgerechnet hat, zehnte Industriestaat. Da hatte sie etwas sich verrechnet, aber immerhin alle, selbst die vorsichtigsten Einschätzungen sahen zwischen 15 und 25, bei über 100 Ländern ist das eine Leistung gewesen. Das neue ökonomische System, zweiter Punkt, den ich etwas sagen möchte, hier stimmen wir völlig überein, gehen wir d'accord hinsichtlich einer Leistung. Es ist die Frage zum Schluss dann Ende der 60er Jahre, ob ich im ökonomischen System des Sozialismus überfordert wurde, die Aufgaben dann dort zu ziehen, waren das Moment, ich darf an den Moment Opportunist anknüpfen, die Geschichte einordnen. Es gab in der Sowjetunion immer zwei Auffassungen. Ich war 1970, 71 in Leningrad, da sagten mir seine Leute, seine Mannschaft, ihr in der DDR, ihr seid weiter mit. Ihr seid das, wo die Experimente gemacht werden müssen, damit wir rauskriegen, auf diesem relativ kleinen Gebiet, wie wir weitermachen sollen. Diese Seite gab es immer und sie war angeknüpft, knüpfte an personell an Kosygin, den damaligen Premierminister, der auch Wirtschaftsreformen einführt ab 66, also später als neue ökonomische System. Und verfolgte übrigens, dass das Wort Wirtschaftsreform benutzt werden durfte dann, im Osten ist auf ihn zurück, so ein ökonomisches Keilreform, also so Kosygins Erfindung gewesen. Selbst im Westen hatte man zunächst kein Wort für das und was dann auch in Ungarn so weiter kam. Kosygin im Machtkampf, ja, von Gruppen, letztlich Brezhnev, wird er Anfang der 70er Jahre gestoppt und wahrscheinlich bist du, ich sag mal du,
ja, frei.
Klar, zwischen diese beiden Gruppierungen geraten, ja. Die einen, die sagten, Mensch, das ist toll, was ihr da macht, erzähl mal nicht, in dem Sinne, das sind die Experimente machen und die uns unbedingt interessieren. Und den anderen, die sagten, nichts da, wir haben entschieden, das geht unter Brezhnev. alles wieder seinen Gang und die Reform haben wir nicht nötig. Das endete dann in einer Schwächung der Sowjetunion schon in den 70er Jahren und die Notwendigkeit dann von Seiten der sozusagen Hilfe von außen zu holen für die Rohstoffprojekte, wo sie an die DDR liefern muss. Die Trasse, muss man sehen, ist Sicherung der Rohstoffbasis der DDR. Das wurde direkt verlangt, so und so viel muss sein, so und so viel Menschen, also Humankapital, wenn man das so will, muss die DDR in die Sowjetunion exportieren, um später dann die, vor allen Dingen Erdöl, dann aber auch Gas zu bekommen. Sehr, ja, vielleicht noch zu dem Algerier-Streik. Ab Ende der 60er Jahre hatte die DDR Vertragsarbeiter. Ich muss sagen, das war nicht geplant. Als Arbeitskräfteknappheit auftrat, war die erste Idee, Mitte der 60er Jahre, also zu Beginn des neuen ökonomischen Systems, öffnen die Grenzen für Einwanderung. Es ging damals um Polen. Gomulka, der damalige Parteichef, hatte eine schreckliche Prognose gegeben. Die ganzen Nachkriegsgeburtenjahrgänge kamen jetzt in das arbeitsfähige Alter und er sagte, wo sollen wir die Arbeitsplätze schaffen? Und wurde von Seiten der DDR angeboten, bitteschön, ihr könnt doch einwandern und das haben die, ich sag mal, aus historisch-ideologischen Gründen die Polen sich nicht getraut. Also gab es dann Vertragsarbeiter mit den Ungarn zunächst und dann mit Polen und dann mit den Ländern der Dritten Welt. Auch mit Algerien, aber auch mit Kuba und was bekannter ist dann Vietnam später, die später einmal die Mehrzahl stellten. Es gab Bedingungen, eine dieser Grundbedingungen war, dass nicht nur gearbeitet wird, diese Leute hier in der DDR, sondern auch ausgebildet wird. Und über diese Proportionen hat es dann in Interpretation der Verträge Probleme gegeben. Das mit Algerien war kein spezielles hier, sondern es hat zur Auseinandersetzung auf Regierungsebene gegeben und sie wurden dann abgezogen. Eines der wenigen Beispiele, wo das also nicht klappte. Das zu diesen Algerien, die hier waren. Und zum Schluss noch zum Betriebskollektivvertrag Anfang der 50er Jahre und sehr anschaulich hier geschildert in ihrer Komplexität. Das waren nicht Tarifverträge. Das war also mehr als was ich noch kenne von vor 45 in den wichtigsten Großbetrieben, in den Siemens oder AG kenne ich, Vorzeigebetrieben. Das wurde jetzt generell festgeschrieben und ein Kombinat wie Schwarze Pumpe war tatsächlich in der Lage, nicht nur die guten Absichten im BKV auch in den BKV aufzunehmen, sondern sie auch, das ist hier geschildert worden, zu realisieren. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die vielen Informationen.
Ja.